in der Folge 31 mit dem 285-fachen Bundesliga-Libero und heutigen Trainer von David Elektra, Herbert Gaga, spreche ich unter anderem über seine Kindheit im 15. Wiener Gemeindebezirk, Europacup-Nächte bei der Admira, unter anderem gegen Juventus Turin, wo er seine Mannschaft als Kapitän auf den Platz geführt hat, David Alaba, bei dem man damals schon gesehen hat, dass er eine große Zukunft vor sich hat, ein Abschlusstraining in Eindhoven, wo er in der Höhe buchstäblich die Hosen runtergelassen hat, und über seine Zusammenarbeit mit seinem Sohn Manuel. Somit herzlich willkommen zur 31. Folge von Korwalds Podcast, die Drittliga-Akustik, heute mit Herbert Gaga. Herbert, danke, dass du heute Zeit genommen hast vor dem Training.
Bitte, gerne.
Ja, Herbert, wie rennt dabei die Vorbereitung? Ich habe letzte Woche in Schelko gefragt, jetzt frage ich dich.
Eigentlich sehr, sehr gut, wenig Probleme, muss ich sagen. Gott sei Dank, also verletzungstechnisch meine ich jetzt da. Der eine oder andere krank, aber das ist zu der Zeit auch, glaube ich, ganz normal. Aber wie gesagt, wir haben sehr, sehr gute Trainingseinheiten gehabt. Wir haben sehr, sehr gute Testspiele gehabt. Und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung.
Wie schaut so eine Vorbereitung aus beim Herbert Gaga?
Ja, ganz normal. Ne? Viel mit Ball, aber also, Laufen gehört halt auch dazu ein bisschen, aber heuer muss ich sagen, wenn die Spieler sind nach der langen Pause, so also quasi was wir immer haben, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, was seit, ich glaube Anfang November haben wir in der Regionalliga nicht mehr gespielt, war doch eine lange Zeit und wir haben am 8. Jänner dann begonnen mit dem Training wieder und die Mannschaft war wirklich durch das Heimprogramm die Spieler sehr, sehr gut absolviert. Und die Spieler haben wirklich einen guten Eindruck schon gemacht in der ersten Trainingswoche. Und ich muss sagen, wir haben heuer noch gar keine Läufe gemacht, jetzt so extra, weil wirklich die Mannschaft guten, fiten Eindruck macht. Bei den Trainings, bei den Übungsformen oder was wir machen, sehr, sehr gut, sehr aktiv dabei sind. Und von daher haben wir bis jetzt eigentlich keine Läufe machen müssen, weil die Spieler eben sehr, 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 sehr brav ihre Hausaufgaben gemacht haben.
Wie es der Zufall so will, spielt sie am Freitag gegen Željko Ristić. Glaube ich auch ein richtig, richtig guter Test.
Ja, absolut. Ich meine, jeder weiß, dass Dreiskirchen-Everestdorf sehr, sehr hohe Qualität in der Mannschaft hat. Für mich ist das eine Regionalliga-Mannschaft vom Kader her. Und natürlich, ja, das ist ein sehr, sehr guter Test. Gott sei Dank können wir bei ihnen spielen auf Rasen. Also das ist sehr, sehr gut für beide Mannschaften. Da freuen sich alle drauf, dass das wieder ein normaler Untergrund ist. Und Gegner sehr gut, also top Vorbereitungsspiel für uns wieder.
Herbert, vielleicht an die Zuhörer, die dich nicht so gut kennen oder privat kennen. Wo bist du aufgewachsen?
Aufgewachsen bin ich im 15. Bezirk, im Wieninger Park. Das ist in der Nähe von der Schmelz, zwischen Schmelz und Claret. Ja, wir haben da gewohnt, direkt. Wir haben von den Fenstern haben wir richtig abgeschaut, auf einen Käfig. Ja, und da war der kleine Herbert war immer im Käfig zum Sehen. Und das war meine Leidenschaft, also von gar auf schon. Also, ich war um 7 in der Früh am Sonntag im Park und ja, hab die Leute aufgeweckt, weil ich immer am Zaun geschossen habe und so. Da hat sicher viele gegeben, die heiß auf mich waren, aber mir hat das so viel Spaß gemacht und für mich hat es nichts anderes gegeben, wie Fußball spielen.
Nicht nur im Käfig hast du gespielt, du warst dann bis 1989 bei Rapid im Nachwuchs und sogar in der Kampfmannschaft Bundesliga-Profi.
Ja genau, also ich bin eigentlich, also ich war vielleicht gar nicht zum Verein gekommen. Meine Eltern haben jetzt da nicht so das im Sinn gehabt, aber eben im Park hat es einen gegeben, einen Nachbar, der mich auch immer gesehen hat und der halt gesehen hat, dass ich vielleicht auch talentiert war und der hat meine Eltern angesprochen und hat gesagt, erst ich fahre mit dem Buben zu der Rapid zum Probetraining. Nicht? Und meine Eltern haben gesagt, ja okay, wenn du mit dem fährst, dann ist es okay. Ja, und der hat mich hingebracht und ja, und so hat es halt eigentlich angefangen. Damals, glaube ich, 1976 muss das gewesen sein, ja. So mit 6, 7 Jahren. Ja, und ab dem Tag, ja, und die haben mich dann auch gleich genommen. Und ab dem Tag war ich halt dann mittendrin. Ja, mit ganzen Nachwuchs durchlaufen, war wirklich eine super Zeit. Wirklich, wenn man so zurückdenkt, wunderschön. und bin dann auch Profi geworden und das war natürlich das Ziel immer und das war natürlich auch eine sehr, 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 sehr schöne Sache für mich, dass ich dann auch Profi werden habe können.
In deiner ersten Zeit bei Rapid hast du nicht so viele Einsätze von Anfang an gehabt, dann bist du zum Wiener Sportclub gegangen in die Bundesliga und warst so richtig das erste Mal Stammspieler.
Ja, damals war es einfach so, dass bei Rapid war natürlich eine Top-Mannschaft am Werk. Da hast du als junger Spieler sehr, sehr wenig Chancen auf Einsatzzeiten gehabt. Und da war einfach, das hat sich einfach gut ergeben. Damals auch mit Wiener Sportclub, weil die waren auch in der ersten Liga, also in der höchsten.
Erste Division
damals. Ja, erste Division genau. Damals, ja. Und das war für uns Jungen dann natürlich das Beste. Du hast gegen die Gurden einfach gespielt, du hast dich weiterentwickeln können, du hast super Gegner gehabt. Wir haben damals mit dem Sportclub einen super Trainer gehabt, mit Alfred Riedl, der einer meiner besten Trainer war in meiner ganzen Karriere. Und das war für uns einfach ganz, ganz wichtig, in dem Alter einfach auf höchstem Niveau Spiele zu haben. Und da war der Sportclub eine super Station für uns.
Dann bist du als Spieler gereift und wieder zurück zu Rapid und dann dort auch Stammspieler geworden. Danach warst du beim FC Stahl Linz. Ist das mit Blau-Weiß Linz zu vergleichen, oder? Weil damals hat es ja First Linz auch noch geheißen.
Genau, das war noch, also First Linz ist Stahl Linz dann gekommen, aber als die Fans, was jetzt da sind, sind ja genau, das ist Blau-Weiß. Ja. Also so, oder nicht alle, aber das kann man so sagen, dass viele Fans, die was bei First Linz oder Stahl Linz da waren, sympathisiert haben, dass die jetzt da bei Blau-Weiß Linz. Ja.
Und wie war die Zeit dort in Linz damals?
Ja, Linz war auch gut für mich, weil das war dann nach der Zeit, da ist mein Vater gestorben vorher und da habe ich halt nicht so eine gute Zeit gehabt. Klar, du bist ein bisschen abgelenkt und bin dann eben zu Linz gegangen und habe dort, war eine gute Mannschaft, aber halt der Druck war dort sehr groß für alle, weil die viel erwartet wurde und damals hat es ja dieses mittlere Playoff-Game und dass man wieder aufsteigt und da waren wir im mittleren Playoff dann und da hat es halt sehr viel Druck gegeben und ja, die Mannschaft hat dann eigentlich nicht das gebracht, was man sich erwarten hat können und haben das auch nicht geschafft dann und ja, aber ich bin dann nach das eine Jahr, war eine schöne Zeit, ja, obwohl jetzt der sportliche Erfolg nicht so da war. Damals kann man erinnern, mit dem Backelbäder zusammengespielt und so, also und Klaus Lindenberger und so, also wirklich war eine gute Mannschaft und gute Charaktere, gute Typen dabei. Von daher war es sehr, sehr schön, aber sportlich leider nicht so erfolgreich.
Dafür ist danach umso besser gekannt bei der Admira. UEFA Cup Nächte hast du erleben dürfen, sogar als Kapitän meines Wissens nach gegen Juventus Turin. Mhm. Was sind das für Momente, wenn du da zurückdenkst?
Ja, Admira war überhaupt eine richtig geile Zeit. Ich bin ja da im Winter damals von Mödling, ich war ja vorher bei Mödling noch, und dann im Winter bin ich zu der Admira gegangen und ja, mit Didi eigentlich sehr, sehr gut, immer schon, er hat mich ja vorher schon gehabt im Unter-21-Team und so, er hat mich von daher schon kennt und ja, ich bin zu Admira gegangen, er hat mich dann auch ziemlich schnell, für mich auch überraschend, muss ich sagen, zum Kapitän gemacht und ja, also das war eine super Mannschaft, wir haben dort Herrenamte gehabt mit 10 bis 12 Spielern, also da hat man richtig den Zusammenhalt gespürt, gemerkt.
Eingeschweißte Truppe.
Wirklich, ja. Also wenn du das heute machen würdest, wird wahrscheinlich einer oder zwei kommen. Und damals waren wir wirklich immer zu 10, zu 12, also wirklich jeder dabei. Und das hast du halt einfach gemerkt, dass wir gern zusammen waren. Und wir haben auch sportlich sehr, sehr gut gespielt. Und immer, wie du sagst, geile Europacup-Nächte gehabt. Juventus war dann vielleicht nur der Höhepunkt, aber vorher hat es schon gegeben, wo man die polnische Mannschaft, ich glaube gar nichts Zabsche, haben die Kassen ausgeschaltet in der ersten Runde. Dann ist Kahn gekommen aus Frankreich, Favorit gegen uns. Zu Hause haben wir 1-1 gespielt, glaube ich, und auswärts haben wir auf einmal 4-2 gewonnen, wo kein Mensch mehr auf uns gesetzt hat. Ja, und ja, viele da super Erinnerungen. Dann sind wir gleich mit dem Bus direkt in ein Lokal im 10. Bezirk gefahren, wo wir immer waren. Didi, Konstantini, alle dabei, also wirklich der ganze Staff und alles, also wirklich eine Top-Zeit und auch sportlich sehr, sehr, sehr erfolgreich.
Ich muss ihn erwähnen, weil ihn viele, viele kennen, die meinen Podcast hören, viele, die bei der Admira gespielt haben, vor ja, 6 bis 10 Jahren, müssen alle noch kennen, Helmut Graf. Vielleicht ein paar Worte zum Heli.
Ja, Heli ist ein Top-Mensch. Ja. Also er ist so lieb, er ist schon fast zu lieb. Und für jeden da gewesen auch. Und ja, also echt leibend, einen guten Schmäh hat er gehabt. Und ja, da, du kannst über den Heli auch nichts Schlechtes sagen, weil er wirklich ein super Mensch ist, ein guter Charakter. Immer, wenn du was braucht hättest, oder immer offenes Ohr für jeden. Also wirklich, wirklich top, einstellungsmäßig, hervorragend und total bodenständig und also wirklich total umgänglich. Also und immer dabei bei den Herrenabenden, ja, also immer haben wir immer viel Theater gehabt und super, super, super Typ.
Außerhalb vom Platz ganz angenehm, am Platz sehr unangenehm, wie ich gehört habe.
Ja, das stimmt. Also er war Athleten, er war so, sagen wir sagen, Athleten. Damals hast du noch gespielt mit eigentlich so am Anfang mit zwei Manndecker, das waren richtige, also Manndecker, die habe ich ja gebraucht, ja, weil die solche wie ein Heli habe ich ja gebraucht, weil sonst hätte ich nicht spielen können. Nein, der hat es einfach wirklich, der hat seinem Gegner nicht leicht gemacht, war sehr, sehr unangenehm. Also wirklich, man kann sagen, Athleten, der immer da war. Und ja, also sehr unerwarm im Ball, nicht so schlecht. Er war vielleicht, finde ich, unterschätzt ein bisschen, weil er hat halt einfach gespielt, aber er hat schon auch fußballerisch, das war jetzt für einen Verteidiger nicht so schlecht, ja, dass man sagen kann, er war nur ein Zerstörer oder er hat nur seinen Mann anmontiert. Das kann man, da tut man ihm Unrecht.
Dann 1996, Austria Wien, als Spieler in der Bundesliga. Danach warst du noch Trainer, da kommen wir später darauf nochmal zurück. Wie ist das dann, die ersten Jahre bei der Austria oder die ersten Monate?
Ja, das war jetzt nicht so ein großes Problem, weil bei der Austria, du kennst viele auch von ja, wenn du eben gegeneinander spielst oder viele, du hast ja Freunde bei anderen Vereinen und bei der Austria war auch relativ viel kennt schon. Ja, und es war jetzt nicht jetzt da viel anders, ja, es war halt, Wohnen hast du nicht du hast genau dort gewohnt, wo du wohnst. Also es war ja nicht vom Ablauf, nicht für anders. Nur bist von Admira zu Austria gekommen. Ja, schwierige Zeit aber dann, muss man sagen, weil im Verein ist damals nicht so gut gegangen. Wir haben jetzt nicht viel, vom Finanziellen her nicht viel Möglichkeiten gehabt und dementsprechend war die Mannschaft sehr, sehr jung. Ja, und dementsprechend auch, denke ich, war der Erfolg jetzt überschaubar, aber mit der jungen Mannschaft, sage ich jetzt einmal, war es eigentlich normal. Ja.
Sehr interessant eigentlich, weil die meiste Zeit warst du bei Rapid in deiner ganzen Karriere. Bist aber ein Erzaustrianer.
Nein, Erzaustrianer bin ich nicht.
Würdest du nicht bezeichnen
als Nein, Erzaustrianer bin ich nicht. Natürlich habe ich mehr Beziehung oder jetzt natürlich pflege ich auch mehr die Beziehung zu Austria, weil das
wegen einem Trainer sein, nehme ich an.
Wegen einem Trainer und das ist noch nicht so lange her. Ja. Ja, das ist jetzt, da war ich, wie du sagst, so lange wie ich bei Rapid Spieler war, im Nachwuchs- und Kampfmannschaft war ich halt bei Austria als Spieler 2 Jahre und dann als Trainer 11 oder 12 Jahre. Und das natürlich ist erst nicht so lang her. Und von daher wirst du als Erzaustrianer, für mich ist ein Erzaustrianer der Robert Zara, ja. Das ist ein Erzaustrianer zum Beispiel.
Andi Ogris.
Ja, Andi Ogris. Und da gibt's mehrere Beispiele, Toni Pfeffer und so. Mhm. Das sind Erzaustrianer. Das kann ich von mir gar nicht behaupten. Ja, auch wenn ich dort, ja, wie gesagt.
Hat es da damals Differenzen gegeben eigentlich?
Bei der Austria?
Ja, weil du bei Rapid warst in der Zeit damals.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin mit den Austrianern sehr, sehr gut aus und komme auch natürlich noch immer sehr, sehr gut auf. Habe aber auch von Rapid-Seite nie Anfeindungen oder was erlebt. Und das will ich auch ganz klar festhalten. Ich will die Zeit bei beiden Vereinen überhaupt nicht missen. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, bei Rapid als junger Bub und da hast du dann Träume für mich in Erfüllung gegangen. Ja. Und das würde ich nie vergessen oder nie auf die Seite schieben oder was. Und ich bin auch nicht jetzt der, was da so ein Fanatiker ist und so.
Beides. Heißt, beide Vereine haben Platz in deinem Herzen.
Absolut, ob so sich das jetzt blöd anhört oder viele nicht glauben können. Aber wie gesagt, ich will so sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit bei beiden Vereinen und werde es auch nie vergessen oder werde es auch immer zu schätzen wissen, was ich bei beiden Vereinen erleben habe dürfen.
Dann nach der Austria bist du in die zweite Liga gegangen, zu Schwarz-Weiß Bregenz und bist aufgestiegen, hast dann noch ein Jahr angekriegt in der Bundesliga Und ich glaube, insgesamt waren es 285 Bundesligaspiele. Also sehr beachtliche Zahlen. Dann ein kurzer Abstecher noch zu SC Interwetten oder Unter Siebenbrunn. Und dann ein schönes Urlaubsziel. Griechenland, Skoda Xanthi. Deine erste Auslandsstation, ganz am Ende deiner Karriere.
Ja, was ich vorher halt gesagt habe, so als kleiner Bub träumst du vielleicht von ein paar Dingen, eben, dass du vielleicht einmal ein Profi wirst, dass du vielleicht einmal im Nationalteam spielst. Ich glaube, das ist so der größte Traum. Aber so ein großer Traum ist vielleicht auch, dass du im Ausland irgendwo spielen kannst als Profi. Ja, und das ist dann passiert, wie du sagst, ziemlich am Ende. Aber es sind halt dann auch manchmal Zufälle. Es ist auch über den Didi Constantini eingefault worden eigentlich, der mit einem Manager, der was damals bei Skoda Xanthi war, zusammengespielt hat damals auch, weil Didi war ja auch in Griechenland als Spieler bei Kavala und die haben sich halt gehend und die haben einen Spieler gesucht und der hat ihm halt quasi so gefragt, ob er nicht dann was in Österreich, der die Position oder was spielen kann und der Didi hat halt dann, sag ich jetzt einmal, mich vorgeschlagen oder hat gesagt, ja, ich gehe dann und so ist das dann auch zustande gekommen. Und das war eine super lehrreiche Zeit für mich, also nicht nur sportlich als wieder in Griechenland, man kann sich vorstellen, man war sicherlich, viele waren schon wahrscheinlich in Griechenland auf Urlaub und dann weiß man, wie die Leute dort leben, was die für Einstellungen haben und so weiter. Da lernt man einfach viel dazu und auch im täglichen Leben, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel Stress machen in Österreich und so. Und wie gesagt, da habe ich auch sehr, sehr viel mitnehmen können, nicht nur sportlich, sondern auch so und eine wunderschöne Zeit.
Bevor wir zu Blau-Weiß Hollabrunn und Trasmarkt übergehen und dann zu deiner Trainertätigkeit, weil ich glaube ja, Blau-Weiß Hollabrunn, glaube ich, hat was damit zu tun, dass du dann bei der Austria als Trainer gelandet bist, weil ich denke mir, zu der Zeit gab es schon die Stronach Akademie.
Nein, bei Hollabrunn habe ich nur deshalb gespielt, weil ich bei der Stronach Akademie das Trainer war. Genau, gedacht. So gehört es.
Genau.
So
ja, genau.
Genau, aber ja, es hat sich gut ergeben. Wie du richtig sagst, wir haben dort täglich trainiert dort und ja, und die haben halt Verstärkung gebraucht und wir haben halt dann zwei, drei Trainer, eben der James Egerlioglu hat gespielt, der Tommy Janischitz hat gespielt, ja, also wir haben fast alle Trainer dort gespielt dann, ja, und es hat sich halt so ergeben und ja, das war für mich dann schon, das braucht man nicht mehr erwähnen, glaube ich, das war Hobby dann, ja. Da hat man halt ein bisschen was noch gemacht, man hat denen helfen können, den Verein.
Ein kleiner Gefallen.
Ja, und ein bisschen ein ganz Taschengeld und damit
war das eine gute Geschichte.
Ja, genau, genau.
Kommen wir zur Fragerunde. Der Hauke 91.
Ich weiß, was kommt.
Bitte sehr. Wie war die Arbeit als Parksheriff?
Dass du die Frage aufgenommen hast, ist eine Frechheit, ehrlich. Ich habe mir nicht gedacht, dass diese Frage genommen wird. Was soll ich sagen? Ja, die Arbeit am Anfang war eh in Ordnung. Ja, am Schluss dann ein bisschen schwieriger. Es ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Neue Chefs und Chefinnen und so, und die wollen halt vieles umdrehen, was eh gut funktioniert oder halbwegs funktioniert hat. Und meistens wird es halt dann nicht besser. Und ja, die Gruppe halt mit dem Hauke, also wir haben eine WhatsApp-Gruppe.
Das heißt, das ist ein Arbeitskollege von dir gewesen?
Das ist ein Arbeitskollege, der auch bei Team in der Linie gespielt hat. Eher guter Fußballer, aber fauler Hund halt, leider war. Und nein, da haben wir halt eine Gruppe mit 7, 8 Leuten und das sind super Burschen und mit denen war es sehr, sehr angenehm. Aber jetzt bin ich froh, dass ich woanders bin.
Lukas Gatti fragt, was hat es mit dem Wunschkennzeichen Mama 60 auf sich?
Das sollte er schon wissen, dass ich habe jetzt ein Auto bestellt und auf das habe ich halt ein bisschen warten müssen, was ja normal ist. Und meine liebe Mutter hat mich natürlich rausgerissen wieder einmal und sonst hätte ich kein Auto gehabt und sonst hätte ich mich nicht fortbewegen können. Und meiner Mama haben wir damals das Wunschkennzeichen W-Mama 60 besorgt. Und es ist aber richtig lustig, weil wirklich, wir reden so viel leider, ja, dass ja, die Mama schon wieder gesehen, Mama 60 und so. Ja, und das ist einfach, das gehört das Auto, das Kennzeichen gehört meiner Mutter und die hat mir ihr Auto dankenswerterweise wieder einmal geborgt, wann ich es gebraucht habe.
Christoph Reisinger fragt, kannst du dich noch an die gemeinsamen Euroleague-Spiele mit dem SKN erinnern? Und die zweite Frage war, wann spielst du endlich das erste Advanced Battle-Turnier mit mir?
Ja, er ist jetzt verletzt, leider. Der Christoph hat sich leider die Schulter verletzt. Aber ja, ich spiele die Turniere nicht so gern, weil da immer wieder Pausen dazwischen sind und du spielst dann Satz und dann sitzt halt wieder eine halbe, dreiviertel Stunde um und wartest aufs nächste Match. Und von daher ist man unser, wir haben ja eine super Partie immer. Eben mit Sly und mit Slavik, Herrn Slavik.
Kennen wir schon.
Trainer von Schwächer.
Kennen wir schon.
Unser sportlichen Leiter, Branko Majic und mit Ochana Christoph, ein Spieler von uns. Und da haben wir, das ist viel besser. Also da spielen wir 2 Stunden durch und da haben wir viel mehr Spaß dabei. Und zu seiner ersten Frage, natürlich kann ich mich an die Spiele erinnern. Das sowas vergisst auch nicht. Wir haben damals auch als Zweitdivisionär sind wir über eine bulgarische Mannschaft, die Botev Plovdiv, sind wir drüber gekommen, was keiner erwartet hat, weil diese Mannschaft eigentlich sehr gut bestückt war und sehr viel bulgarische Mannschaft viel Geld auch zur Verfügung gehabt hat. Wir haben sie da durchgesetzt und haben dann 2 super Spiele gegen PSV Eindhoven erleben dürfen, haben ein super Auswärtsspiel dort gemacht, haben nur 1-0 verloren, haben aber wirklich die Chance gehabt, dass wir dort sogar, sage ich jetzt einmal, ein Unentschieden machen hätten können. Und beim Heimspiel ausverkaufte NV-Arena und dann haben wir zwar 3-1 verloren, aber wie gesagt, ausverkauftes Haus und das ist natürlich wunderschön, wenn du siehst, dass du dann solche Spiele erleben kannst als Trainer dann.
Ich wollte auf Eindhoven eigentlich erst später zurückkommen. Fällt da irgendwas ein, was in Eindhoven lustig war? Vielleicht beim Abschlusstraining. Falls nicht drauf kommst, der Patrick Kostner weiß noch.
Bei St. Pölten war es halt immer so gang und gäbe, wenn man da 25, 30 Kontakte gemacht hat, dass wir uns die Hosen nicht runtergezogen haben. Und das war halt dann so, dass wir die Kontaktzahl erreicht haben und auf einmal der Herbert Gager, der Trainer, sich die Hosen runtergezogen hat. Und das hat natürlich super lustig ausgeschaut, weil die Journalisten draußen gestanden sind und die haben glaube ich so eine Wirtshaustruppe oder was auch immer. Also das war gleichzeitig der lustigste Moment für mich mit ihm. Ich weiß nicht, ob man sich noch erinnern kann. Und einfach auch sehr speziell, weil es doch ein Euroleague-Quali-Spiel war, ein internationales Spiel. Und ja, es hat einfach super passt und war ein lustiger Moment, den ich sicher nicht vergessen werde.
Herbert Gager in Eindhoven beim Abschluss drin.
Ich muss ehrlich zugeben, ich kann mich nicht mehr an die Szene erinnern, aber ich weiß auch wahrscheinlich den Grund, warum ich es nicht weiß, weil ich so oft die Hosen runtergelassen habe, weil es so oft gelungen ist, egal wo ich war, dass wir 25 oder 30 Kontakte zusammengebracht haben und immer die Hosen runtergelassen haben. Und in Bregenz zum Beispiel war es auch so, da ist der Trainingsplatz gleich beim Festspielhaus, so angrenzend. Und da haben wöchentlich die Leute angerufen, ob wir nicht ganz deppert sind, weil wir haben dort Hösche gespielt, auch, die Leute, die Urlauber und alle sind vorbeigegangen, die alles feine Leute und ins Festspielhaus und was weiß ich. Und wir haben der Bleiermods und alle, und wir, das sind alle die Hosen auf nach 25 Kontakte und da unser sportlicher Leiter ist schon wieder nach dem Training, sagt, ist schon wieder ganz deppert, die Leute rufen mich schon wieder an, was macht ihr da hinten immer? Wir sagen, nichts, wir spielen nur Hösche, was weiß ich, was die Leute haben. Und so war das, ne? Nur Theater und schöne Sachen. Das gehört dazu, halt auch. Das gehört halt einfach dazu.
Wenn wir schon bei der Hösche sind, der Fatlum Krecker fragt, dein bester Hösche-Partner.
Ja. Ich weiß, auf was er anspielt. Es war so, bei Mansdorf war es halt so, dass er noch nicht so gut Hösche spielen hat können und viele Probleme gehabt hat, wenn er den Ball gekriegt hat von mir. Und aber ein schöner Pass eigentlich von mir, aber den hat er nie verarbeiten können und jetzt hat er immer meistens einen Fehler gemacht. Aber ein guter Mensch wie ich bin, habe ich immer gesagt, Vatel um 1-1. Und ja, dann hat er gesagt, ja, Trainer 1-1 und ich bin halt immer für ihn eingegangen ab und zu. Und heute häkle ich ihm halt noch, weil ich habe es damals eigentlich Spaß aber gemeint und er hat das aber wirklich ernst genommen und hat mich reingelassen dann.
Ja, auch zu Palalic. Wer ist der bessere Spieler im Battle-Tennis? Slavik oder du? Damit er weiß, wer die Wahrheit sagt, weil der Slavik sagt natürlich zu ihm, dass er der Bessere ist.
Ja, Schwer zum sagen, aber ja, ich glaube, dass man ziemlich auf einem Niveau sind. Der Sly ist, glaube ich, so wie im Fußball, er ist sehr risikofreudig und das ist beim Badl nicht immer gut, aber das sollen andere beurteilen. Ich will das nicht, ich will nicht sagen, ich bin besser, ich bin schlechter. Ich glaube, dass so ein Kopf an Kopf rennen. Tagesverfassung, sagen wir mal Tagesverfassung. Wenn der Sly riskiert, bin ich besser. Ja.
Auch zu Palalic. Tricks und Tipps bitte für einen Long Penalty.
Ja, das ist schwer. Long Penalty, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum es immer so gut funktioniert hat. Ich meine schon, dass ich gut schießen habe können, ja, und so, aber keine Ahnung, das ist schwer, das kann man nicht anerklären, glaube ich. Das ist ziemlich schwer. Von 10 Meter Futsal in das kleine Tor, der Tormann macht sie brat. Der Ball ist ziemlich scheiße zum Schießen. Also, aber das kann ich nicht. Müsste die vielleicht mit ihm ein paar Stunden trainieren und so, aber nein, das kann man nicht, das kann man, glaube ich, nicht. Übungssache ist, glaube ich, schon, wie bei allen. Ja, ich war als kleiner Bub auch immer viel geschossen und so, eben was man früher gesagt hat, im Park. Ich weiß nicht, wie oft ich einen Zaun geschossen habe in meinem ganzen Leben halt. Und das ist halt schon, was da halt dann irgendwo was bringt oder Freistöße. Wir haben im Nachwuchs mit Zocke Parisitz, nach jedem Training sind wir draußen geblieben und so. Ne? Und wir haben es halt dann sehr, sehr gut geschossen. Halt. Und es kommt halt von nichts, kommt nichts. Ja. Und sehr viel Übung, aber auch natürlich gehört ein gewisses Talent und eine gewisse Begabung dazu. Ja.
Kommen wir zum Trainergeschäft. 2002 angefangen bei der Austria,
ja.
Bis 2014 im Nachwuchs tätig, sprich Austria 2.
Genau.
Und ab 2014 dann kurzzeitig Trainer bei der Kampfmannschaft. Spieler, die du bei der Austria trainiert hast, unter anderem David Alaba, Christoph Gnas-Müllner und Thomas Salomon. Vielleicht ein paar Worte zum David Alaba.
David ist so gewesen, dass er in der U15 gespielt hat und ich war U17 Trainer und ja, er war halt so überragend, dass man ihn halt schon nach einem halben Jahr dann raufgezogen hat. Ja, er hat nur im Herbst in der U15 gespielt und dann hat er schon bei uns in der U17 gespielt. Aber auch nicht so lang dann, weil ja, er, oder trainiert hat er dann auch meistens schon, dann haben sie ihm natürlich, ist bekannt gewesen, dass er sehr talentiert ist, haben sie ihn schon zur Kampfmannschaft. Und ich glaube, zu der Zeit war dann auch der Didi Trainer bei Austria und der Didi hat ihn mal zum Training geholt, weil der Didi war bekannt dafür, dass er ja, einen 17-Jährigen auch genauso reingehauen hat, wenn er gut gewesen ist. Das war ein Didi Wurst gewesen. Ja. Und der hat ihm oft geholt zum Training. Ja, und ja, weil er, das ist dann schnell halt auch, natürlich hat sich das auch über die Grenzen herumgesprochen, dass da ein Riesentalent um ihn rumrennt und so hat er sich auch dann in der U17 noch dann auch entschieden, dass er zu Bayern geht. Ja.
Dann ab 2014 aus der Kampfmannschaft-Trainer für 4 Monate. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. Warum dann der Abschied?
Das war ganz einfach. Wir haben ja die letzten 13 Spiele in der Saison und wir sind ja damals, wir sind mit 6 Punkten Rückstand auf Grödig gestartet eigentlich. Ja. Und Ziel war natürlich immer von der Austria der Europacup. Und wir haben in diese 13 Spiele die 6 Punkte aufgeholt, aber leider haben wir am Schluss dann, ich glaube durchs Torverhältnis oder wenn wir einen Punkt dann nicht gemacht haben, sowas. Das letzte Spiel war Punkte gleich. Wir haben die 6 Punkte aufgeholt. Und das letzte Spiel war dann das Entscheidungsspiel. Wir haben daheim gegen Sturm Graz gespielt und Grödig in Innsbruck. Innsbruck war damals schon fix abgestiegen. Und wir haben nur das gleiche Resultat wie die braucht. Also wenn die einen Punkt machen, hätten wir einen Punkt gebraucht. Wenn sie verlieren, waren wir durch gewesen. Wenn sie gewonnen hätten, hätten wir auch gewinnen müssen. Das Spiel war dann 3-3. In Innsbruck war 3-3. Und bei uns war es so, dass wir eins in den Rückstand gegangen sind, dann in Ausgleich gemacht haben, ja, dann aber wieder das 2-1 gekriegt haben und in den allerletzten Minuten haben wir einen Elfmeter gekriegt. Und der Alex Grünwald damals schießt den Elfmeter leider an die Stangen, ja, Innenstangen und raus. Und dementsprechend mit dem Unentschieden war Grödig am Ende der Saison 1 Punkt vor uns. Und ja, und das war dann auch der Grund. Ich habe ja die Möglichkeit gehabt, ich hätte zu den Austria-Amateure jederzeit zurückgehen. Ich habe das im Vertrag so drin gehabt. Aber es war für mich einfach dann auch nicht der richtige Schritt, wieder zurück zu den Amateure, weil die Arbeit von uns war eigentlich sehr gut. In dem Zeitraum, wo wir die Mannschaft trainiert haben, haben wir die drittmeisten Punkte gemacht, nach Salzburg und Rapid. Aber das ist damals untergegangen, weil wir sie einfach genau um den einen Punkt nicht qualifiziert haben. Nicht? Aber dass wir 5 Punkte aufgeholt haben auf Gröding in die 13 Runden, von denen hat eigentlich keiner mehr geredet. Nicht? Und das war, aber der Grund war, es war von Anfang an, aber es ist total fair abgelaufen. Wir haben uns schon immer vorher schon das ausgemacht gehabt, ja, dass ich jederzeit zurück kann, wenn ich nicht bei der Kampfmannschaft bleiben sollte. Aber wie gesagt, das ist so wie ich von meiner Seite dann halt nicht wahrgenommen, ja, das Ganze.
Du bist dann in die zweite Liga gewechselt zu St. Pölten als Trainer, hast aber die Europacup-Nächte erleben dürfen, auch eben gegen Eindhoven, weil, glaube ich, im Vorjahr St. Pölten gegen Salzburg im Cupfinale gestanden
ist. Richtig, ja.
Vielleicht noch ein paar Worte zu den Partien gegen Eindhoven und ich glaube gegen
Botev Plovdiv.
Genau.
Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, also gegen Botev Plovdiv, erstes Spiel auswärts, gegen wirklich, die Mannschaft wirklich, es war eine gute Mannschaft, haben für bulgarische Verhältnisse relativ viel Geld gehabt, waren auch ziemlich gut bestückt, ja, mit wirklich guten Spielern. Ja, wir haben dort 2-1 verloren und im Rückspiel haben wir aber 2-0 gewonnen, haben es umdreht, das Spiel. Ja, aber verdient, muss ich sagen. Daheim waren wir einfach besser und haben verdient 2-0 gewonnen. Und dann sind wir gegen Eindhoven gekommen. Ja. Und Eindhoven erstes Spiel auch wieder auswärts, aber eine wirklich starke Leistung von der Mannschaft mit wirklich Chancen, dass wir dort mit einem Unentschieden heimgefahren wären. Leider knapp verloren, ja, dann ausverkaufte NV-Arena. Und zu Hause haben wir dann aber 3-1 verloren, war aber auch dementsprechend, da war Eindhoven besser. Und ja, wenn du dann gegen so eine Mannschaft wie die sehr, sehr spielstark waren, hinten bist, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer.
Nach St. Pölten dann bist du nicht mehr ins Profigeschäft eingestiegen, zu Pilgersdorf gegangen. Warum dann der Schritt zurück, wenn du eigentlich so knapp dran bist, eigentlich eine richtig gute Trainerkarriere zu starten?
Ja, es ist dann, ich war dann eine Zeit lang, da war ich ja noch Profitrainer dann nach der Zeit, habe aber keinen Manager, das wollte ich aber irgendwie auch nicht. Und ohne Manager zu der Zeit und auch jetzt in der jetzigen Zeit hast du auch, sag jetzt einmal, da bist du in dem Raum schnell draußen, da bist du dann einfach nicht mehr drinnen, aber es wollte ich auch dann nicht. Und ich war dann 2 Jahre, glaube ich, knapp 2 Jahre war ich dann quasi ohne Job. Ja, und irgendwann bist du dann schon daheim und überlegst, will ich weiter jeden Tag auf ein Angebot warten oder das vielleicht ja gar nicht kommt. Ja. Und von daher habe ich mich dann entschlossen, eben einen Job anzunehmen und so hoch wie möglich. Und da sehe ich halt die Regionalliga als so hoch wie möglich.
Was es halt ausgeht mit
der. Genau, in Verbindung mit einem Job. Ist das dann für mich die höchste Liga und ich bin sehr zufrieden. Ja, ich bin bei einem Verein, wo es sehr, sehr schön ist zu arbeiten und das passt alles so, wie es ist.
Dann warst du ziemlich genau 2 Jahre in Mansdorf tätig, nach Pilgersdorf. Ich glaube, auch eine richtig gute Mannschaft gehabt, damals in Mansdorf. Dann zu DWL Elektra. Ich glaube, ganz am Anfang war der Stürmer von DWL auch ein gefürchteter in der Regionalliga, der Jasmin Delic.
Na, hallo, grüß dich. Ich spreche Delic. Über Gaga kann ich dir ein paar so Dinge sagen. So wie Beispiel, wo haben wir Höge gespielt und er war immer gerne dabei. Und mit der Zeit haben wir gesehen, wenn ein Trainer spielt mit, im 90% Fälle, wer steht neben ihm, muss er reingehen. Und deshalb haben wir immer geschaut, wenn er will mitspielen, das gehen wir weg von ihm. Sonst bist du oft das drinnen als draußen. Und was gibt's noch über Herbert zum Sagen? Er hat gespielt in Griechenland 2 Jahre und keine Ahnung, er hat gelernt, weiß nicht jetzt, 10 Wörter und von den 10 waren 2 Schimpfwörter und das haben wir jedes Training angehört. Wenn haben wir schlechte Übung ausgeführt oder keine Ahnung was, dann haben wir das angehört. Und Herbert ist für mich super Trainer, aber noch bessere Mensch und wir sind noch immer im Kontakt und ich kann nur Positives über ihm sagen. Ich wünsche euch viel Glück und ich wünsche dir auch für deinen Podcast alles Gute und tschüss.
Abgesehen davon, vom Schimpfen und mit der Hösche, ich glaube, ist das auch balsam für die Seele, wenn man so ein Lob kriegt, vor allem auch über den Mensch Herbert Gaga.
Ja, sicher. Ich meine, ich muss ihm schon richtig stellen. Also das ist nicht so, dass der neben mir reingehen muss, sondern da ist der auch, wenn der dann reingehen muss, ist er selber schuld, weil von mir kriegen sie immer gute Pässe. Und die Schimpfwörter, ja, das ist nimmt man halt dann auch, das ist was man aus Griechenland halt dann mitnimmt. Es war schon in der Akademie in Hollabrunn so, wo die Spieler immer gefragt haben, was heißt denn das eigentlich? Also nein, das kann ich euch nicht sagen, was das hat. Das kann ich euch nicht sagen. Ich habe, wenn du mit einem Spieler die triffst, die du dann irgendwann einmal trainiert hast und du verstehst dich mit denen richtig gut und du merkst, die Chemie ist wirklich gut gewesen und auch blieben, dann gibt mir das schon sehr, sehr viel, muss ich wirklich sagen. Und ich muss ehrlich sagen, und das ist der Großteil. Ja. Natürlich wirst du nicht mit jeden kannst nicht glücklich machen oder was, aber auch Spieler, da geht es jetzt gar nicht, ob der bei mir gespielt hat oder nicht oder viel gespielt hat oder wenig gespielt hat. Sondern wirklich geht es darum, dass, glaube ich, die meisten sehen, und das ist mir dann schon wichtig, dass ich versuche, ehrlich zu sein und das mit bestem Wissen und Gewissen zu machen und als Mensch einfach da zu sein auch für die Spieler. Und ich sehe mir das so irgendwie, du begleitest ja die Spieler, ja, du willst das besser werden, du bist ein bisschen so, Freund nicht, aber du willst einer helfen und du willst mit einer gute Chemie haben und du, wenn die Chemie passt, dann geht es sicher leichter. Ja. Aber wie gesagt, und die Leute, es wird für mich schlimm sein, wenn die sagen, was er sieht, der ist ein falscher Hund oder der ist nicht ehrlich und so weiter. Das würde ich nie wollen, sondern die Spieler wissen genau, dass ich immer ehrlich bin, gerade bin, aber ich bin immer für sie da. Und das ist, finde ich, sehr. Und ich würde auch keine Entscheidungen, was ich bis jetzt in meiner Trainerkarriere gemacht habe, würde ich irgendwie anders machen. Ne? Weil ich immer davon überzeugt war, dass es das Beste für die Mannschaft war oder für den Verein, wo ich gearbeitet habe. Und als Trainer musst du dann auch oft Entscheidungen treffen, die du aber im Vorhinein treffen musst. Und im Nachhinein ist dann natürlich der eine oder andere immer gescheiter oder war es dann vieles besser. Aber als Trainer musst du die Entscheidungen ja eben zu einem gewissen Zeitpunkt treffen, wo es halt schwierig ist. Aber da versuche ich eben, wie gesagt, immer wieder nach bestem Wissen und Gewissen. Und das glaube ich auch, dass das auch der Fall ist.
Jetzt habe ich noch zwei Sprachnachrichten für dich. Die Zeit drängt ein bisschen. Ich hätte noch gerne über die hervorragende Halbsaison gesprochen oder die Saison eigentlich am Ende des Tages oder des Jahres, wo der Tanner Sehn, glaube ich, die 24 Tore geschossen hat.
Ja, das war eine Saison, wo ich jetzt noch immer nicht so richtig glauben kann oder verstehen kann, wie sowas passieren kann. Ja. Ja, das war ein Lauf, den du einfach, das dann wirklich, das, mit dem du nie rechnen kannst. Ja. Aber es passiert auf einmal, ja. Und auch zum Beispiel der Tanner Sehn, ja, der damals ja wirklich aus alle Lagen getroffen hat. Ich glaube, wenn er von keiner Fandl aufs Tor geschossen hätte, wäre er ins Kreuz gegangen oder was, ne? Oder im Training auch. Der hat jeden Ball getroffen, ja. Und sowas gibt's. Aber genauso gibt's auch, genau die umgekehrte Situation, ne? Dass du trotzdem mal fleißig bist im Training, dass der Mannschaft alles gibt und sie einfach kein Spielglück hat oder dass einfach Dinge gibt, die dann gegen die laufen, ja, und wo du auch nicht weißt, warum laufen die gegen die, oder warum kriegen wir immer Plätze da, oder, und in der Saison war es halt so, ja, dass wir ja sehr, sehr lang mit Stripfing eigentlich mitgehalten haben, was ja normal in dem nicht möglich ist, aber im Fußball ist halt trotzdem ersichtet, im Fußball, was im Fußball manchmal möglich ist, aber das sind halt so, ja, Ausnahmen, würde ich sagen, aber diese Saison, ich kann es dir nicht erklären, ich muss das ganz ehrlich sagen. Es kann nur so, für mich gibt es nur die Erklärung, wir waren vollgestopft mit Selbstvertrauen, es hat alles funktioniert und dann nimmst du den Lauf halt und den Lauf haben wir sehr gut ausgenutzt und so geht es dann. Aber warum es wirklich dann, wie richtige Gründe sind im Fußball, wie gesagt, als Trainer machst du so viel Gedanken und du weißt auch oft nicht, ja, wenn es nicht so rennt, bist genauso oft da, denkst du, eigentlich spielen wir nicht oder eigentlich machen wir es gar nicht so schlecht, aber wir gewinnen momentan nicht, zum Beispiel. Ja. Und solche Phasen gibt es halt auch. Aber ich denke halt, dass du im Fußball immer in der Mitte bleiben musst, darfst du nicht überheblich sein, darfst aber auch nicht zu Tode betrübt sein. Und wenn du deine Arbeit magst, dann bin ich auch davon überzeugt, dass du über kurz oder lang dann wieder auf einen erfolgreichen Weg zurückkehren kannst.
Euer sportlicher Leiter, der Branko, hat auch gesagt, bist extrem stur, verlierst ungern beim Padel-Tennis sogar. Ja, ist Fairplay nicht so groß geschrieben bei dir. Und ich soll dich fragen, warum du denn immer wieder bei Festem anrufst. Bist nicht so computeraffin, habe ich gehört.
Der Branko, mein lieber sportlicher Leiter. Beim Training ist er nicht so oft anwesend, jetzt rufe ich ihn oft über Video an, dass ich ihn da wenigstens sehe. Nein, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich was brauche am Computer, dann rufe ich ihn immer über Video an und er weiß mittlerweile, was ich will von ihm, wenn ich auf Video anrufe.
Zwei hervorragende Co-Trainer hast du auch gehabt die letzten Jahre, vor allem zwei Supermenschen, einmal im Pero Prinic und jetzt im Peter Hammerschmidt. Ja, der Pero hat mir natürlich auch was dagelassen.
Servus Korbal, servus Herbert. Was mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist auf alle Fälle, Herbert kenne ich ja schon länger, auch bevor wir dann sag ich jetzt mal, gemeinsam die TWL übernommen haben, haben wir einen sehr guten Draht gehabt miteinander oder zueinander. Und ich kann mich erinnern, wie das dann der Fall war, hat er mir halt auch gesagt, dass Pünktlichkeit für ihn ein ganz wichtiger Faktor ist und er hasst halt Unpünktlichkeit ist für einen so quasi ein No-Go und sage ja, kein Problem damit im Endeffekt. Also ich bin eigentlich beim Kicken oder in der Arbeit war ich immer pünktlich. Und ja, aber wie der Zufall es so will, erstes Vorbereitungsmatch, damals in diesem Sommer, kann mich erinnern, haben wir glaube ich auswärts in Horn gespielt, gegen Horn. Und fragen wir mal, wer an diesem ersten Testmatch, ich glaube so, ich weiß nicht, 80, 90 Minuten spät gekommen ist, so circa, keine Ahnung, über eine Stunde, glaube ich, war es.
Aber da habe ich wirklich nichts dafür. Wirklich, also glaub mir's, Korval, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie zu spät gekommen, wirklich. Also, aber der war da auf der Tangenten, das war wirklich unbeschreiblich. Also, nein, wirklich, also. Und ich ärgere mich heute noch selber drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist wirklich das einzige Mal war, wo ich wirklich zu spät gekommen bin, weil ich sonst da wirklich sehr, sehr, sehr pünktlicher Mensch bin und viel früher dort bin, als was eh immer ausgemacht ist und so. Aber da ist halt mir auch passiert und da ist alles gestanden. Da kannst du auch manchmal kannst du ja wirklich auch nichts machen bei einem schweren Unfall oder was und so weiter. Da bleibt er halt da. Das geht halt dann leider nicht anders. Ne? Und das war in dem Fall der Fall.
Wie bist du zufrieden mit dem Peter Hammerschmidt als Co-Trainer?
Peter, ja, was soll ich jetzt sagen, nicht, im Podcast, nicht, da müsste man das Mikrofon jetzt ausschalten. Nein, alles okay. Peter passt sehr, sehr gut dazu. War ja immer schon vorher eigentlich der heimliche Co-Trainer, ist ja immer gekommen in die Kabine zum Bären und zu mir und wir haben ja immer gelacht. Hat uns ja da schon mit viel Informationen immer gefüttert und so und er ist jetzt dann halt nach dem Bären. Aber wie gesagt, bin sehr zufrieden mit ihm. Ein super, super Kerl. Ein bisschen ein Schmäh hat er auch und kommt gut aus mit den Spielen. Er war selber ein Fußballer. Er weiß, was die Spieler halt auch brauchen. Er weiß, was er den Spielern sagen kann. Und auch so macht seine Aufgaben, was jetzt ein Co-Trainer machen sollte. Alles okay. Und von daher bin ich sehr zufrieden, dass er da ist bei uns.
Grüß euch jetzt, da spricht der Peter, Co-Trainer vom Herbert bei TWL Elektra. Ich freue mich, dass ich mich hier kurz zu Wort melden darf in der heutigen Folge. Kann man vorstellen, wie in Herbert gehen, dass der Schmäh sicher nicht zu kurz kommen wird in dieser Folge. Oute mich auch hiermit gleich, lieber Korbal, als großer Fan deines Podcasts. Immer wieder Genuss, interessant zum Zuhören und tolle Sache, was du da auf die Beine gestellt hast. Was gibt es zum Herbert zu sagen? Ja, ich glaube, als Co-Trainer kann man sich keinen besseren Mann wünschen für seinen Verein sowie für sich selbst. Feind für mich alles, was einen Top-Trainer ausmacht, angefangen von seiner Erfahrung über die Fachkompetenz, Menschlichkeit, Trainingsgestaltung. Das ist wirklich top, sucht seinesgleichen und ich kann man vorstellen, wenn ich als Spieler, als mein Trainer, wenn Herbert gehabt hätte, Minimum Premier League. Minimum. Aber das nur so nebenbei. Bei uns gibt es kein Training, wo nicht gelacht wird, wo der Schmäh zu kurz kommt und trotzdem mit der notwendigen Ernsthaftigkeit gearbeitet wird. Und das ist sicher ein Verdienst vom Herbert, diese Balance, diese Gabe, und die hat er definitiv. Ja, ich hoffe, lieber Herbert, auf eine erfolgreiche Frühjahrssaison, dass ich noch lange mit dir zusammenarbeiten darf. Negativ zu erwähnen ist auf jeden Fall dein Süßigkeitenkonsum. Den müssen wir ein bisschen reduzieren, damit das mit der Bikini-Figur für den Sommer noch hinhaut. Und die Schwammern, was da in der Kabine noch liegen, das sind die letzten für diese Saison, gell? Alles Liebe noch euch zwei, viel Spaß.
Naschkatze Herbert Gager.
Ja, ja, das stimmt. Das, aber die Schwammerl habe ich schon ein bisschen eingestellt. Aber dafür daheim auf die Schokobananen und so. Ja, aber ich sage halt immer, ein bisschen muss man sich gut gelassen haben. Und im letzten Jahr immer das erste Mal so ein bisschen Probleme gehabt, gesundheitlich. Und da habe ich auch gesehen, wie schnell es dann wirklich passieren kann, weil man selber so, wenn man nie damit konfrontiert wird, nimmt man das vielleicht auch gar nicht so wahr, aber da habe ich es auch ein bisschen so gesehen, wie es sein könnte. Es ist Gott sei Dank halt gut ausgegangen, aber es geht nicht immer gut aus, und von daher vielleicht noch mehr, ja, 2-3 Kilo zu viel, sage ich, sind dann eher wurscht, als wie, ja, und das ist dann nicht das große Problem, wenn man, und dann, ja, essen tue ich auch gern und viel, und das ist halt dann leider zu wenig Bewegung, und dementsprechend schaue ich auch momentan leider aus.
Wir sind ein Leben genug gelaufen, glaube ich.
Genau, das ist halt dann auch immer. Ja. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig überwinden, obwohl ich früher sehr gern trainiert habe, sehr, sehr gern gelaufen bin. Und aber wie du sagst, in einem gewissen Alter, wo ich jetzt bin, da fällt es dir halt dann schon ganz schwer, dass du die Laufschuhe anziehst und vielleicht dann einmal rausgehst und so, obwohl das eh will, aber dann gehe ich beim Kühlschrank vorbei und dann bleibe ich lieber beim Kühlschrank.
Herbert, bevor es für dich zum Training rausgeht, die Abschlussfrage. Wo siehst du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Beruflich und privat. Du hast ja 2 Kinder, was ich weiß. Das ist die nächste Frage eigentlich. Ganz wichtig. Wie schaut das aus? Du und der Manuel, oder der Manuel und du im Training. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da Spannungen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich versuche natürlich, es ist immer schwer, das ist jetzt so dahingesagt, aber ich versuche, dass er ist im Training einfach als Spieler zu sehen wie jeder andere. Ja. Und ich muss aber sagen, ich glaube, dass wir das beide sehr, sehr gut machen. Ja, ich habe ihn jetzt schon längere Zeit. Und nein, ich muss aber wirklich sagen, weil er hat's wirklich nicht leicht. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Weil er wird halt immer gesehen als der Bub vom Trainer. Ja, das brauche ich dir nicht sagen. Auch. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Und aber er macht es sehr gut und er entwickelt sich auch. Er hat sich in die Jahre, wo wir jetzt zusammen sind, immer wieder sehr, sehr gut weiterentwickelt, außer letzte Saison, aber da haben wir als ganze Mannschaft nicht so eine gute Saison gehabt, aber das gehört dann auch mal dazu. Und aber jetzt im Herbst wieder eigentlich sehr, sehr gut aufgezeigt. Und auch so bin ich sehr, sehr mit seiner Entwicklung, dass so als Mensch, als Persona, das ist auch sehr, sehr wichtig. Da ist er wirklich, da bin ich sehr, sehr stolz. Und von daher, wie gesagt, wir versuchen das auch. Ich habe zu Hause mit ihm noch nie über ihn persönlich gesprochen, vielleicht über Fußball, ja, aber nie persönlich über sein. Ich will immer das auch hier, das passiert hier am Platz, ja, oder in der Kabine oder wann halt ein Match ist. Und
daheim ist eine normale Person beziehen.
Genau, und das ist immer schon ganz wichtig gewesen. Und ich habe einmal da, wie er ganz jung war, immer eigentlich in Ruhe lassen. Er hat genau, glaube ich, gewusst, wenn er was braucht oder wenn er Hilfe braucht, bin ich für ihn da. Und das war nie, dass ich irgendwie Druck, glaube ich, oder so auf ihn ausgeübt habe und so. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, weil es ist immer schwierig, wenn du der Sohn bist von, ich bin jetzt nicht so berühmt, ja, aber man hat gespielt früher, und das ist dann immer schwierig für die, weil der Sohn wird immer gemäßigt beim Tommy Flögel, genauso mit Elek und so. Oder gibt es so viele Beispiele. Und jeder wird immer gemessen am Vater. Und ich das verstehe halt nicht ganz. Und das sind alles auch junge, talentierte Jungs. Und die sollen einen Weg machen und sollen Gas geben. Und Man hilft einem, versucht zu unterstützen, wie aber jeden anderen Spieler.
Herbert, wie soll es für dich weitergehen in den nächsten Jahren? Das Wichtigste ist einmal gesund bleiben nach dem letzten Ereignis letztes Jahr. Mhm. Ansonsten?
Du, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ja. Bei dem Verein, wo ich jetzt bin, schon das sechste Jahr, also da bin ich sehr, sehr glücklich. Ja. Hier arbeiten wirklich top Leute, die wirklich alle sehr, sehr, sehr viel Herzblut reinstecken. Und das taugt mir einfach. Und wie ich schon vorher gesagt habe, in Verbindung mit meinem Job, wo jetzt auch einen neuen Job, wo ich auch sehr, sehr glücklich bin, bei der Firma Alomet, und da hoffe ich, dass ich die nächsten Jahre, dass ich da gut aufgekommen bin und dass ich da meines dazu beitragen kann, sowohl beruflich wie auch sportlich, dass wir gute Erfolge erzielen und dass alle zufrieden sind.
Herbert, ich bedanke mich bei dir fürs Zeitnehmen und wie immer hat der Gast das Abschlusswort.
Ja, ich bedanke mich, dass ich bei diesem berühmten Podcast dabei sein durfte. Vielleicht ein bisschen zu spät, ja, weil ich weiß nicht, wie viele
Folgen. 31.
Nein, okay, ich glaube, das sind über 100 oder was. Spaß beiseite. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder. Und ich wünsche dir, ich habe jetzt gehört, wir sind Konkurrenten wieder im Frühjahr, ja. Bei Dreiskirchen. Nicht? Ja. Aber ich wünsche dir und deinem Verein natürlich auch alles Gute für die kommende Frühjahrssaison.
Das kann ich so nicht zurückgeben. Das kann ich so nicht zurückgeben.
Ja, ich weiß, du bist da. Ja, kein Problem. Ich bin sportlich fair und das musst du dann noch lernen. Aber ist okay, es ist kein Problem.
Spaß beiseite. Herbert, danke dir.
Ja, bitte, gerne.
Endstation, bitte alle aussteigen.